Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
In der Serie der kleinen Propheten, wir haben begonnen mit Hosea und sind in der Reihenfolge vorangegangen, kommen wir jetzt zu dem Buch Nahum. Ein Büchlein, das wenig gelesen wird, zu Unrecht, wie wir sehen, es ist eine Perle im Wort Gottes. Auf dem Skript habe ich ab Seite 2 eine neue Übersetzung hinzugefügt. Ich habe Nahum hier übersetzt, sehr wörtlich, also noch wörtlicher als die Elberfelder. Und dabei habe ich mir Mühe gegeben, die Poesie sichtbar zu machen. Das heißt, die originalen Verszeilen, das ganze Buch ist ja ein Gedicht, sind hier sichtbar. Also jede Zeile entspricht im Original einer Verszeile. Und es ist nicht das schönste Deutsch, aber es soll eben von der Formulierung her auch etwas von dieser Wortgewalt der hebräischen Poesie rüberbringen. Ich gebe gleich mal eine Sprachprobe für den Anfang. Ich lese die Verse 1 bis 7 vom Beginn des Propheten auf Hebräisch vor. Man kann sich ein bisschen orientieren an den bekannten Wörtern Ninive, Nahum, Elkoshitter. Dann kommt das Wort Gott wiederholt vor, El, hier im Hebräischen. Dann Herr, Adonai. Und ich stoppe ja nach jeder Verszeile, so kann man sich also ungefähr orientieren. Dann kommen auch geografische Namen vor, wie Bashan und Karmel. Ja. Zuerst kommt der Titel und dann beginnt es mit Vers 2 poetisch. Massa Nineveh, Sefer Chazon, Nachum ha-Elkoshi. El Kano, Venokem Adonai, Nokem Adonai, Uval Chema, Nokem Adonai Letzarav, Venoterhu Leoivav, Adonai Erech Apayim Ugdol Koach, Venake, Lo Yenake, Adonai Besufa Uvish Aradako, Vianan Avakraglav, Noer Bayam Vayabeshehu, וכול הנהרות החריב, ומלל בשן וחרמל, ופרח לבנון ומלל, הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו, ותיסה הארץ מפניו, ותבל וכול יושבי בה, לפני זמו מי יעמוד? ומי יקום בחרון נפו, חמתו נתחה האש, והצורים נתצו ממנו, טוב אדוני, למעוז ביום צרה, ויודע חוסי בו. Bis dahin. Also, auch schon der Klang gibt etwas von dieser Dramatik des Buches wieder, denke ich. Nun, wir sehen, zu Beginn des Buches gibt es keine Angaben, wie in vielen anderen Bibelbüchern, zur Zeit, welcher Könige Nahum gewirkt hat. Aber wir können aus dem Propheten selbst entnehmen, in welche Zeit hier anzusetzen ist. An sich natürlich schon durch die Stellung innerhalb der 12 Propheten, denn wir hatten ja schon, als wir mit Hosea begonnen haben, gesehen, dass das Ordnungsprinzip der kleinen Propheten richtet sich nach Epochen. Und innerhalb dieser Epochen gibt es noch weitere Ordnungsprinzipien, nämlich zum Beispiel, dass immer ein Prophet kommt aus dem Nordreich, der nächste aus dem Südreich. Nordreich, Südreich, in dieser Abwechslung. Nun also, bereits von der Stellung, die Nahum einnimmt, wird klar, er stammt natürlich noch aus der vorexilischen Zeit, also vor dem babylonischen Exil von 606 bis 538 vor Christus. Aber der Prophet kündigt ja an, die Zerstörung Ninives, die hat stattgefunden 612 vor Christus. Damals fiel die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches. Aber wir können auch sagen, dass Nahum unbedingt nach 663 vor Christus gewirkt hat. Denn er erwähnt in Nahum 3, Vers 8 bis 11, die Zerstörung Noammons. Das ist Theben. Also diese ägyptische Stadt wurde um 663 durch Assyrien zerstört. Es war auch eine scheinbar uneinnehmbare Stadt, die durch Nilarme, durch das Wasser der Nilarme, die dort eine Breite von mehreren hundert Metern aufwies, geschützt. Und Ninive war auch geschützt eben durch das Wasser des Tigris. Und so wird Ninive erklärt, ja, die Assyrer haben ja schließlich Theben auch zerstört. Wieso soll Ninive nicht auch fallen? Ninive wird fallen. Also, das macht deutlich, der Prophet hat gewirkt vor 612 vor Christus und nach 663 vor Christus. Im Judentum konnten nur prophetische Bücher als von Gott kommend akzeptiert werden, die sich in der Nahprophetie als echte Propheten erwiesen haben. Das heißt, Propheten, die sich nicht in einer einzigen Aussage geirrt haben. Nach 5. Mose 18 wird deutlich gemacht, ein Prophet, der einmal in seiner Aussage sich irrt, ist kein Prophet Gottes. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und darum konnten also Propheten, die sich einmal geirrt haben, die konnten nicht akzeptiert werden. Und noch ein Punkt, Propheten durften nicht im Widerspruch stehen zur Lehre des Gesetzes Mose, zur Tora. In 5. Mose 13 wird erklärt, wenn ein Prophet ein Wunderzeichen voraussagt und es trifft ein, aber er sagt, kommt, lasst uns anderen Göttern nachgehen, dann ist das kein Prophet Gottes, auch wenn die Aussage sich erfüllt hat. Aber wenn die Lehre nicht stimmt, dann muss man ihn auch ablehnen. Das sind zwei ganz entscheidende Kriterien für einen wahren Propheten. Er muss hundertprozentig in jeder Aussage korrekt sein. Nun, in der Fernprophetie können wir das nicht nachkontrollieren. Das, was sich über Jahrtausende erstreckt. Aber das, was in der nahen Zeit sich erfüllen sollte, das musste 100% sein. Und zweitens musste er lehrmäßig absolut in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. Die Tatsache, dass Nahum unter den biblischen Büchern figuriert, zeigt, dass man im Judentum beide Kriterien erfüllt hat. Nun können wir sagen, ja gut, aber wir sind ja nicht damals, haben nicht damals gelebt, wir können das ja nicht ganz genau nachkontrollieren, wann jetzt Nahum geboren worden ist und so weiter, wann er da jetzt aufs Jahr genau gewirkt hat. Macht nichts. Dafür können wir die Fernprophetie nachkontrollieren. Wir sehen, wie zum Beispiel ein Hesekiel sich bewahrheitet hat in seiner Prophetie, die auf die Endzeit gehen. Und so können wir im Nachhinein auch nochmals bestätigen, natürlich Hesekiel, wie wir es heute Morgen gesehen haben, das ist ein echter Prophet Gottes. jede Aussage ein Volltreffer. Ja? Und auch bei Nahum gibt es Aussagen, die eben in die Ferne gehen, so wie bei allen Propheten. Und so haben wir auch heute eine Möglichkeit, die Kontrolle der Fernprophetie, so wie man damals die Kontrolle hatte durch die Nahzeitprophetie. Wobei natürlich in unserem Fall dazu kommt, wir müssen die Frage gar nicht mal wirklich noch einmal aufwerfen. Denn Jesus Christus hat ja das ganze Alte Testament in seiner Form, wie es im Judentum vorlag zu seiner Zeit, hat er als Gottes Wort bestätigt. Lukas 24 zum Beispiel, da erwähnt er die Dreiteilung, das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften. Das ist die hebräische Dreiteilung des Alten Testaments, Torah, Neviim, Uchtuvim. Ja, aber doch, um den Menschen heute, der Zweifel hat, zu überzeugen, brauchen wir die erfüllte Prophetie, die Bezug hat auf die ferne Zeit von den Propheten aus gesehen. Nun, das Thema des Buches Nahum ist ganz einfach. Gericht über Ninive. Der erste Vers macht ja schon deutlich, Ausspruch über Ninive. Es ist eine Vision, die Nahum gesehen hat. Darum heißt es eben Buch der Vision Nahums des Elkoschitters. Es geht also um den Untergang dieser Hauptstadt, die den ganzen Nahen Osten hat jahrhundertelang erzittern lassen. Alle haben sich gefürchtet vor dieser grausamen Großmacht, die eine Nation nach der anderen zusammengeschlagen hat und die Leute massenweise aus ihrem Land deportiert hat in ein anderes Land. Das war die Politik der Assyrer. Ein Volk besiegen und dann entwurzeln durch Deportation. Aber Nahum bringt eben eine Trostbotschaft in dem Sinn, dass es beruhigt, Gott wird dieses böse Weltreich bestrafen, Ninive wird fallen, obwohl die Stadt als uneinnehmbar galt. Eine Zusammenfassung in ein paar Sätzen. Gott lässt den Schuldigen nicht ungestraft entkommen. Bei seinem Kommen als Richter wird die ganze Welt gestraft werden. Nahum 1, 2 bis 7. Das ist ja genau das, was ich vorgelesen habe auf Hebräisch. Da geht es um die Wiederkunft Christi in der Endzeit als Richter der Welt. Das Gericht über Ninive soll ein Vorgeschmack dieses Gerichts sein. Also ein Vorgeschmack auf das Gericht, das die Welt treffen wird bei der Wiederkunft Christi. Durch eine Überschwemmung sollen die Stadtmauern Ninives zerstört werden, so dass feindliche Armeen die einst als uneinnehmbar angesehene Stadt zerstören können. Und davon wird berichtet in Nahum 1, 8, 2, 6, 3, 12 bis 14. Ninive soll wie Noamon, das ist Theben, soll es wie Noamon, Theben, ergehen, das um 663 vor Christus von den Assyrern zusammengeschlagen worden war. Verhöhnung des wahren Gottes, Nahum 1, 8 und 11, Gewalttat und Okkultismus fordern Gottes Gericht heraus, Nahum 3, 1 und 4. Für Israel gibt es Trostworte. Nun, der Name Nahum, Nahum, bedeutet Trost oder Tröstung. Wie man sieht unter Punkt 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Diese Gerichtsbotschaft über diesen Feind Israels war gleichzeitig eine Trostbotschaft für Israel, das so sehr unter Assyrien zu leiden hatte. Nahum 1, Vers 7. Gut ist der Herr als Festung am Tag der Drangsal und er kennt die, welche in ihm Zuflucht suchen. Dann das Trostwort 1, Vers 15. hier habe ich jetzt die andere Zählung benutzt, dann ist es hier 2:1. Bibelübersetzungen haben ein bisschen unterschiedliche Verszählungen. Also hier ist es 2:1. Siehe auf den Bergen die Füße des Boten froher Botschaft, des Verkündigers von Frieden. Feiere, o Juda, deine Feste. Bezahle deine Gelübde, denn nicht wird weiterhin fortfahren, durch dich hindurchzuziehen, der Nichtswürdige. Er ist völlig ausgerottet. Und dann auch noch 2, Vers 3 hier. Denn der Herr stellt wieder her die Herrlichkeit Jakobs, wie die Herrlichkeit Israels. Den Plünderer haben sie geplündert und ihre Reben haben sie zerstört. Also die Verheißung der Wiederherstellung Israels. Ja, jetzt gehen wir schön der Reihe nach durch den Text. Ich lese diesmal auf Deutsch Nahum 1 ab Vers 1. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Vision Nahums des Elkoschitters. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Elkosch, der Herkunftsort Nahums, zu identifizieren. Aber es gibt eine Möglichkeit eines Ortes Elkosch in Galiläa. Und das passt sehr gut zu der ganzen Reihenfolge der kleinen Propheten. Denn der Prophet davor, den wir letztes Mal studiert haben, Micha, war ja ein Prophet aus dem Südreich. Und nun passt das, dieses Elkosch im Norden, in Galiläa, da haben wir wieder einen Propheten aus der Gegend des Nordreichs, des ehemaligen Nordreiches. Ninive bedeutet auf Deutsch Wohnort. Ja, das ist quasi einfach das Wort für eine Siedlung, ja. Aber Siedlung wäre zu klein. Ninive wurde eine gewaltige Großstadt, wie wir ja auch schon besprochen haben bei der Behandlung von Jona. Wie sagenhaft groß diese Stadt effektiv gewesen war mit all den Vororten zusammen. Aber dieser Ausdruck hat schon seine Bedeutung, seine Belehrung. Ninive wird hier gerichtet. In der Offenbarung haben wir ständig diesen Ausdruck wie ein Refrain, die auf der Erde wohnen. Die auf der Erde wohnen. Etwa 12-mal kommt das in der Offenbarung vor. Das ist so typisch für die Menschen, die hier auf Erden zu Hause sind. Und mehr gibt es nicht. Das ist so der Gegensatz zum Erlösten, oder beziehungsweise sollte der Gegensatz sein. Dass der Erlöste weiß, das ist nicht die letzte Bleibe. Und dass wir auch nicht so tun, als würden wir ewig da bleiben. Gut, wir wohnen ja nicht in Zelten wie Abraham. Bei ihm war das noch deutlicher, dieser Fremdlingschaftscharakter. Da sind unsere Zeltdecken schon ein bisschen dicker geworden. Aber es geht ja auch um die innere Haltung zu unserem Wohnsitz. Sind wir wirklich da und tun wir so, wie wenn das Eigentliche wäre? Oder haben wir innerlich diese Haltung, das Schönste kommt noch und wir warten auf den Herrn Tag für Tag? Denn für das Ereignis der Entrückung braucht es keine Erfüllung von Prophetie, die zuvor noch erfüllt werden müsste. Nur gibt es Prophezeiungen, die bestimmt erst nach der Entrückung erfüllt werden können. Aber keine muss noch vorher. Und darum können wir den Herrn wirklich jeden Tag erwarten. Also haben wir diesen Fremdlingschaftscharakter oder gehören wir auch zu denen, wie die Offenbarung sie bezeichnet, die auf der Erde wohnen? Oder eben Ninive. Das waren Menschen, die wirklich da zu Hause waren, aber unter das Gericht Gottes kamen. Nun wird Gott als Richtergott beschrieben. Ein eifernder Gott. Und ein Rächer ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll Zorneshitze. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Und ein Nachtragender ist er seinen Feinden. Dieser Ausdruck, ein eifernder Gott und ein Rächer ist der Herr, Fußnote 2 erklärt, das ist eigentlich eine Anspielung an das zweite Gebot. 2. Mose 20, ich schlage kurz auf, Vers 5. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist die Ausschließlichkeit Gottes. Und das zweite Gebot ist das Verbot von Bildern zur Verehrung. In der katholischen Kirche hat man die Zählung der 10 Gebote geändert, so dass dieses zweite Gebot eigentlich nicht als selbstständiges Gebot steht. Sie kommen dann doch auf 10, aber mit Tricksen. Das zweite Gebot sollte eigentlich ganz selbstständig dastehen. Das ist das Verbot der Verehrung von Bildern. Und nun steht also, du sollst, ab Vers 4, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Da haben wir den Ausdruck, ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten Glied derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Also Gott stellt sich hier als Rächer vor über die, die Götzendienst betreiben. Was ist die Verehrung von Bildern? Das ist die Verehrung von Materie. Gott wird gesehen als ein Teil in der Natur. Ja, ein Götzenbild oder auch eine Marienstatue ist ein Stück Materie. Und wenn man glaubt, dass dieses Stück Materie verehrt werden darf, dann verehrt man die Natur anstatt den Schöpfer. Und abgesehen, dass Maria selber ein Mensch war und nicht Gott, man betet einen Menschen an. Und Römer 1, Abvers 18 macht ja deutlich, der Götzendienst der Heiden besteht darin, dass anstatt der Schöpfer die Natur oder ein Stück Natur verehrt wird. Darum ist auch die ganze moderne Lehre der Evolution letztlich Götzendienst. Denn in der Evolutionslehre glaubt man, dass die Natur selber Kräfte hat, um das Leben nach oben zu entwickeln. Das heißt, die Schöpferkräfte Gottes werden der Natur zugeschrieben. Und so wird die Natur vergottet. Aber das zweite Gebot warnt davor. Übrigens wird durch die Evolutionslehre auch der Mensch vergottet. Denn der Mensch wird betrachtet als das höchste Stück Materie in dieser vergotteten Natur. Also sind die Menschen konsequenterweise die höchsten Götter, die es gibt. Aber hier stellt sich Gott vor als ein Rächer im zweiten Gebot. Und dieser Ausdruck, ein eifernder Gott und ein Rächer ist der Herr, wird aufgenommen aus dem zweiten Gebot, das vor Götzendienst warnt. Und Ninive war eine Stadt, die Hauptstadt eines Reiches, das förmlich vom Götzendienst geprägt war. Übrigens steht, dass Gott rächt bis ins dritte und vierte Glied. Das ist also auch für die späteren Generationen Konsequenzen hat. Aber wichtig, nicht einfach so, sondern es wird hinzugefügt, derer, die mich hassen. Also wenn die Eltern Götzendienst und Okkultismus betrieben haben und ihre Kinder gehen auch diesen Weg, kommt ein Fluch der Eltern über die nächste Generation. Aber wenn die nächste Generation sich bekehrt und sich abwendet von diesem Weg, dann gilt das hier, dass Gott Güte erweist über Tausende hin. Nicht 3, 4 Generationen, über Tausende hin, derer, die mich lieben. Also es ist nicht so, dass, wie der Spruch erwähnt wird in den Propheten, die Väter haben Härlinge gegessen, das sind diese schrecklichen, sauren, unreifen Trauben, mit ekligem Geschmack, die Väter haben Härlinge gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden. Da erklärt Hesekiel 18, das ist vollkommen falsch. Jeder wird für seine Sünde bestraft. Aber das, was die Vorfahren gemacht haben, hat auch seine Konsequenzen, nämlich dann, wenn die Söhne auf ihrem Weg weitergehen. Und darum, in der Zeit der Könige haben wir götzendienerische Könige in Juda. Und schließlich kam das Gericht zur Zeit von Nebukadnezar. Ja, noch nicht in der Zeit von diesem gottlosen Manasse, sondern es kam dann später über die gottlosen Söhne. Aber, nun, wenn wir weiterlesen in Nahum 1, Vers 3, Gott wird als Rächer vorgestellt, Vers 2, aber 3 erklärt, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Das ist eine Reminiszenz, eine Erinnerung an das Buch Jona, das wir ja vor einiger Zeit behandelt haben. Ninive wird besucht durch den Propheten Jona. Er soll ankündigen, in 40 Tagen ist die Stadt zerstört. Unter der Voraussetzung, wenn Ninive nicht umkehrt. Und Ninive tut Buße und erfährt Gnade. Gnade Gottes. Und jetzt lesen wir gerade in Jona 4. Jona hätte gerne gesehen, dass Gott Ninive richtet. 4, Vers 9. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus, wegen der Rizinusstaude zürnest? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Und der Herr sprach, du erbarmst dich der Rizinusstaude, um welche du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn eine Nacht entstand und als Sohn eine Nacht zugrunde ging, und ich sollte mich Ninives der großen Stadt nicht erbarmen. Und da gibt es 120.000 Kinder drin. Also Gott zeigt, er ist ein Gott, der lieber Gnade erweist, wenn es geht. Und Jona sagt in Kapitel 4, Vers 2, ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und der sich des Übels gereuen lässt. Und dann wollte er sterben. Ja, Gott zeigt, er ist ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn. Das heißt, er gibt den Menschen Zeit, Buße zu tun. Und ich habe das unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten vermerkt. Das ist Punkt 5. Jonas Predigt. 125 bis 210 Jahre davor. Jona wirkte gemäß 2. Könige 14, Vers 25 in der Zeit von Jerobeam dem Zweiten. Und der herrschte eben von 825 bis 785. Also weil wir nicht das Jahr der Verkündigung von Jona wissen, auch nicht das genaue Jahr von Nahum, ist es in dieser Größenordnung. Also 125 bis 210 Jahre davor. Da hat Gott Ninive die Möglichkeit zur Umkehr angeboten und hat Gnade erwiesen, weil sie umgekehrt sind. Gott ist langsam zum Zorn. Er gibt den Menschen Zeit, aber nicht ewig Zeit. Die Zeit ist begrenzt. Aber Gott gibt Zeit. In Offenbarung 2, in Verbindung mit dem Sendschreiben an Thyatira, da lesen wir von einer falschen Prophetin dort. Und dann steht in 2,21, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße täte. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Gott hat Zeit. Und er gibt Zeit. Merken wir etwas, das ist so ganz anders als unsere Zeit. Heute. Wir sind so auf Trab. Und diese Unruhe, die ausgelöst wird durch verschiedene Dinge. Einerseits durch die ganze Wirtschaft und die Arbeit und so weiter. Alles auf Trab. Alles muss ganz schnell gehen. Wir haben keine Zeit. Jeder merkt das. Gott hat Zeit. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Aber wer ist dieser, der keine Zeit hat? Das ist so typisch für den Teufel. In Offenbarung 12 heißt es, er wird am Anfang der Drangsalszeit aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Und dann steht in Kapitel 12, Vers 12 in der Mitte, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und darum ist er so überaktiv. Und das merken wir schon heute. Er merkt, dass er nicht mehr viel Zeit hat und darum dieser Wirbel und die ganz schnellen Entwicklungen und Veränderungen, nicht wahr? Heute sagt man, der Generationenwechsel dauert 7 Jahre. Ich habe das meinem ältesten Sohn gesagt, der ist jetzt 21 und so vor ein paar Jahren hat er gefunden, ja du verstehst die Jungen sowieso nicht. Jetzt sage ich ihm schon, du verstehst die 14-Jährigen nicht mehr. Weil der Generationenwechsel ist 7 Jahre. Und da gibt schon wieder ganz neue Trends und ganz neue Arten von Klickenbildung. Kommen nicht einfach so rein. Und wenn wir denken, wie früher, wie lange das Generationen gegangen sind, oder auch Epochen. Ich glaube, wir haben in der Schule vielleicht gelernt, es gab mal die Epoche der Renaissance. Da galt so ein gewisser Stil, ja? Und dann gab es zum Beispiel die Epoche der Reformation. Und da wurde das Wort Gottes wieder neu als zeitprägend entdeckt. Das ging lange Zeit. 100 Jahre, 150 und 200 Jahre. Es kam die Zeit der Aufklärung, die Zeit der Romantik. Heute, ein Zeitalter löst das nächste ab und verschiedene Zeitalter leben nebeneinander. Ja, das merken auch die Kinder in der Schule. Die gehören nicht zu dieser Gruppe, weil das sind eigentlich eher Punkies, ja? Und die sind wieder das sind eher Skater. Da kommen sie auch nicht rein, da müssen sie nämlich die richtigen Kleider tragen. Ja, das ist diese Unruhe. Aber Gott gibt Zeit. Er ist langsam zum Zorn, aber es geht nicht ewig. Es gibt ein zu spät, das haben wir gesehen bei der Sintflut. Noah hat gepredigt, 120 Jahre, und dann hat Gott die Arche geschlossen. Und von da an konnte niemand mehr gerettet werden. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen sagte Herr Jesus in Matthäus 25, der Moment kam, wo die Türe zur Hochzeit geschlossen wurde. Und es konnte niemand mehr hineinkommen. Und so wird es auch bei der Entrückung ein zu spät geben, nach 2. Thessalonicher 2, Vers 12, für diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt zwar das Evangelium gehört, aber dem nicht Folge geleistet haben. Es gibt ein zu spät. Und so erklärt uns das Nahum. Der Herr ist langsam zum Zorn, groß an Kraft. Kraft steht hier für Güte in 2. Mose 20. Das ist Gottes Kraft in seiner Güte und Beständigkeit und Treue. Ja, lesen wir weiter. Dann wird aber gleich relativiert. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, Vers 3. Aber er hält keineswegs für schuldlos den Feind. Im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg. Jetzt wird die Wiederkunft Christi, wenn er auf den Wolken des Himmels kommen wird, beschrieben. Im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg. Und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und macht es trocken. Das muss man sich ganz konkret vorstellen, ja? Und alle Ströme legt er trocken. Es verwelkt Baschan und der Karmel. Und der Pflanzenwuchs des Libanon verwelkt. Zu Baschan gehören übrigens auch die Golanhöhen. Gehört ins Gebiet von Baschan. Sehr fruchtbares Gebiet. Karmel, das ist das Gebirge bei Haifa, zwischen Haifa und der Ebene Jezreel, Hamagedon. Und der Libanon, das ist klar. Es verwelkt Baschan und der Karmel und der Pflanzenwuchs des Libanon verwelkt. Die Berge erzittern von ihm weg und die Hügel schmelzen dahin. Das ist nicht Poesie, einfach so und nicht wörtlich. Wir haben das ja schon gefunden in Micha 1, wo die Prophetie auch beginnt mit einer Fernprophetie auf die Wiederkunft Christi. Dort hatten wir doch gelesen, Micha 1, Vers 2, hört ihr Völker alle, merke auf, du Erde und ihre Fülle, und der Herr, der Ewige, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast, denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer. Wie Wasser ausgegossen am Abhang. Und das stimmt wieder überein mit Zacharja 14, wo die Wiederkunft Christi beschrieben wird. 14, Vers 3, der ganz bekannte Vers. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, der er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und dann wird erklärt, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Das sind die alttestamentlich Gläubigen und auch die Gläubigen der Gemeinde. Und nachher lesen wir in Vers 10, das ganze Land wird sich umwandeln, wie die Ebene von Geba bis Rimmon, welche südlich von Jerusalem liegt. Und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und so weiter. Also, das ganze Land wird verwandelt werden, das heißt, es werden geologische Veränderungen stattfinden, das nicht in Millionen von Jahren, sondern als Katastrophe Berge aufgefaltet und andere Berge abgeflacht werden. Bei der Wiederkunft Christi. Und dabei wird dann übrigens auch der Tempelberg, wie man hier in Zacharja 14 liest, wird erhoben werden und wird dann ein hoher Berg werden. Also das wird geschehen bei der Wiederkunft, wie es hier steht. Die Berge erzittern von ihm weg und die Hügel schmelzen dahin. Und die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht, Nahum 1, Vers 5b, und das Festland und alle Bewohner auf ihm. Die Erde erhebt sich, das heißt, die ganze Erde zittert. Das schrecklichste Erdbeben wird ja kommen, nach Offenbarung 17, nach Offenbarung 16, bei der letzten Schale, bei dem letzten Schalengericht, und zwar so, dass alle Städte der Nationen fallen werden. Ich lese Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebente goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, von dem Throne, welcher sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. So kurz, die Städte der Nationen fielen. Muss man sich ganz klar vorstellen. New York wird fallen, Moskau wird fallen, Berlin wird fallen, Bern wird fallen, Basel wird fallen und so weiter. Die Städte der Nationen werden fallen. Das ist dieses Gericht bei der Wiederkunft. In Verbindung mit der Wiederkunft Christi, die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht und das Festland und alle Bewohner auf ihm. Vor seinem Grimm, wer kann bestehen? Und wer kann aufstehen bei der Glut seines Zornes? Seine Zorneshitze ergießt sich wie ein Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Merkt man, es gibt eine Fülle von Ausdrücken auf Hebräisch für Zorn. Und das habe ich dann versucht, eben auch unterschiedlich zu übersetzen, dass ich nicht immer Zorn setze, wo verschiedene Ausdrücke sind. Und darum haben wir in diesem Abschnitt Zorneshitze, Zorn, und Grimm in Vers 6, vor seinem Grimm, wer kann bestehen? Und dann der Ausdruck Glut seines Zornes, eben um diese Fülle des Zornes Gottes zu zeigen. Und die Felsen werden von ihm zerrissen. Dann, wenn das Gericht über diese Welt kommt, die Gott und sein Wort ignoriert hat. Aber woran werden wir da erinnert, wenn es heißt, und die Felsen werden von ihm zerrissen? Ich denke sogleich an Matthäus 27. Nicht wahr? Wenn wir dort aufschlagen, so heißt es, nachdem der Herr Jesus diesen schrecklichen Schrei von sich gegeben hat, Vers 46, als die Finsternis über das Land kam, 3 Stunden, Eli, Eli, lama shabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es, Vers 50, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Felsen zerrissen. In dem Moment, wo das Gericht Gottes über seinen geliebten Sohn gekommen war. Das Gericht Gottes war nicht das, was die Menschen ihm angetan haben, durch die Kreuzigung, durch die Geißelung, durch die Schmähungen und Misshandlungen, sondern das Gericht Gottes über unsere Sünde fand erst statt, als der Herr Jesus am Kreuz hing und diese Finsternis kam. Da hat Gott ihn beladen mit fremder Schuld und ihn geschlagen. Das Zorngericht Gottes hat ihn getroffen in 3 Stunden der Finsternis. Und Gott hat eine Finsternis darüber gebracht, nicht weil er in der Finsternis nicht sehen könnte. Im Psalm 139 steht, dass Gott, für Gott ist die Finsternis wie der helle Tag. Aber damit die Menschen das entstellte Gesicht des Sohnes Gottes, der unter dem Gericht Gottes das erlitt, was wir im Feuersee hätten ewig erdulden sollen. Und da zerrissen die Felsen. Aber wer dieses Opfer ablehnt, der wird selber das Opfer werden. Und da werden auch die Felsen zerrissen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Nahum.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.